Herzlich willkommen bei Meinungsmache. Bei Meinungsmache schauen wir uns jeden Tag die aktuellen Nachrichten an und arbeiten sie für euch auf, aus vertrauenswürdigen Quellen. Also viel Spaß mit den aktuellen Nachrichten. Am 9.9. habe ich ein paar Nachrichten für euch ausgesucht. Nancy Faeser ordnet vorübergehend Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen ab dem 16. September an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen angeordnet. Gründe dafür seien neben der Begrenzung der irregulären Migration auch der Schutz vor islamistischem Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität, sagte Faeser in Berlin. Die Maßnahmen seien bei der EU-Kommission notifiziert worden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Kontrollen an den Landesgrenzen zu Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen soll es vorübergehende Kontrollen ab dem 16. September an den Landgrenzen zu Frankreich, Luxemburg, Niederlanden, Belgien und Dänemark für die Dauer von 6 Monaten geben. Die Bundesregierung habe zudem ein Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisung von Geflüchteten an den Grenzen entwickelt. Und über das bisherige Maß hinaus, die Union sei über Faesers Schritte und Vorstellungen bereits informiert. Österreich will keine zurückgewiesenen Migranten aufnehmen. Der österreichische Innenminister Kerner sagte der, natürlich, wem sagte er das? Der Bild-Zeitung. Sein Land werde keine Personen entgegennehmen, die aus der Bundesrepublik zurückgewiesen würden. Da es keinen Spielraum gebe, das ist geltendes Recht. Kerner sagte weiter, er habe dem Bundespolizeidirektor angewiesen, keine Übernahmen durchzuführen. Sollten Menschen nicht nach Deutschland einreisen dürfen, von Österreich nicht wieder aufgenommen werden, würden sie im Grenzgebiet stranden. Die CDU drängt auf weniger irreguläre Migration. CDU-Chef Merz hatte allerdings erklärt, er wolle die vergangene Woche begonnenen Gespräche mit der Bundesregierung und den Bundesländern über eine Eindämmung der irregulären Migration nur weiterführen, wenn das Bundeskanzler Scholz sofort umfassende Zurückweisung akzeptiere. Das Bundesinnenministerium verwies darauf, dass es seit Oktober 2023 durch die aktuell laufenden Kontrollen mehr als 30.000 Zurückweisungen gegeben habe. Mit den Nachbarstaaten habe es deswegen keine Probleme gegeben. Nordrhein-Westfalens Landesregierung sieht die von Bundesinnenministerin Faeser geplante Grenzkontrollen positiv. Zitat: Es war allerhöchste Eisenbahn, dass die Bundesregierung klare Kante zeigt, sagte Innenminister Herbert Reul von der CDU, dem Kölner Stadtanzeiger. Auch wenn er sich lieber europäische Lösungen wünsche, müssen wir jetzt handlungsfähig sein. Zuletzt hatten sich Kommunen und Landkreise für eine spürbare Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland ausgesprochen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sagte im Bayerischen Rundfunk, man brauche Kontrollen darüber, wer ins Land komme. Wenn die nicht gegeben sind, müssen die Grenzen geschützt werden. Die Kommunen seien von der Zuwanderung überfordert. Es fehlt an Unterkünften und Personal. Zudem hätten sich die Probleme mit Gewaltkriminalität von Zuwanderern verschärft. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund tritt für eine Begrenzung der Migration sowie mehr Abschiebungen ein. Es sei richtig, die Anstrengungen zu verstärken, dass Menschen ohne Bleiberecht in ihre Herkunftsländer zurückkehrten, sagte Hauptgeschäftsführer Berkeer der Rheinischen Post. Amnesty International und weitere Nichtregierungsorganisationen sowie Verbände warnten die Bundesregierung vor Einschränkungen des Asylrechts. In Deutschland und Europa Schutz vor Menschenrechtsverletzungen zu suchen, gehöre nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zur DNA der Demokratie, heißt es in einem gemeinsamen Appell. Das Fehlverhalten Einzelner dürfen niemals dazu führen, dass pauschal Menschen stigmatisiert und als nicht zur Gesellschaft zugehörig markiert werden. Der Erklärung zufolge verstoßen Zurückweisungen von Schutzsuchenden an deutschen Grenzen zudem gegen europäisches Recht. Ja, das tun sie. Und menschenrechtliche Grundprinzipien. Es gäbe auch keine nationale Notlage, die hinwegzusetzen über die Grundsätze rechtfertigen würde. Laut der Auffassung der insgesamt 27 Organisationen. Zu den Unterzeichnerinnen des Appells gehören unter anderem die Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der AWO-Bundesverband, das Deutsche Kinderhilfswerk und die neue Richtervereinigung. So, damit sollten ja die Probleme Deutschlands gelöst sein. Damit sollten die Renten ja steigen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, I guess. Ab dem 16. September geht's endlich wieder aufwärts in Deutschland. Ja? Sicherlich. Sicherlich. Denn Abschiebungen lösen diese Probleme. Alle werden jetzt mehr Lohn bekommen. Der Mindestlohn steigt. Und das wird alles schon super gut. Alles schon super gut. Kurzer Spoiler für die Leute, die das nicht glauben. Ja, ihr habt recht. Es wird nicht gut. Es wird nicht funktionieren. Nach europäischen Außengrenzen Kontrollen einzuführen für 6 Monate wird kein Problem lösen, weil das Problem immer noch da ist. Und das Problem ist nicht der Mensch mit Migrationshintergrund, sondern das Problem ist das komplett verweste Migrationssystem. Das komplett desolate System, das diese Rahmenbedingungen der verfehlten Integration überhaupt erst zugelassen hat. Das wird nichts lösen. Absolut gar nichts wird das lösen. Aber, ich meine, das interessiert ja den dummen Wähler nicht. Der dumme Wähler sagt, Ausländer raus. Und das zu einer großen Mehrheit. Tja, mal gucken, ob es dann jetzt funktioniert. Jetzt ist ja Ausländer raus. Jetzt ist Ausländer raus. Jetzt ist an allen deutschen Außengrenzen wieder Kontrolle. An allen. Jetzt ist Ausländer raus. Jetzt kann es ja nur gut werden, ne? Das ist eine Katastrophe mit Ansage übrigens. Das ist eine Gefahr, die man nicht richtig einordnet. Aber ich bin am Ende nur der Trottel, der sagt, ich hab's ja gesagt.
Was soll schon sein, ne?
Was soll schon sein? Ich bin am Ende nur der Idiot, der sagt, ich hab's ja gesagt. Und das kündige ich jetzt schon mal an, ne? Das wird nichts lösen. Das wird keine Probleme lösen. Auch ab dem 16. September wird es weiterhin terroristische Aktionen von vollkommen verstrahlten Fundamentalisten geben, die Leute umbringen. Auch ab dem 16. September wird es immer noch Probleme geben. Auch ab dem 16. September und ab dem 16. September ziemlich genau wird sich klar herausstellen, dass die Probleme Deutschlands, die Deutschland hat, in keiner Art und Weise mit der Abschiebung von Menschen, die ein ungeklärtes Bleiberecht haben, gelöst wird. Nichts wird davon gelöst. Nothing. Nothing. Das Migrationssystem ist immer noch kaputt. Die Leute haben immer noch keine Arbeitserlaubnis, zum Teil, wenn sie eine Duldung haben. Die Leute fühlen sich immer noch terrorisiert von der Ausländerbehörde. Die Leute werfen immer noch ihre Pässe weg. Die Leute werden immer noch ungeklärte Identitäten haben. Die Leute werden einfach nur mehr Angst haben. Und es wird keinerlei Problem gelöst. Keinerlei. Dazu habe ich einen kleinen Artikel, klein in Anführungsstrichen, aus der Zeit. Zeit plus, also hinter einer Paywall, aber ne? Tausende Türken wollen nach Deutschland, dürfen aber nicht. Wie es ihnen dennoch hierher schaffen und was der Staat finanziert, das erklärt ihnen ein Asylinfluencer. Eine Gruppe junger Männer sitzt am Hintereingang einer Burger King-Filiale in Istanbul. Sie reden übers Auswandern. Zitat, Deutschland ist mein Ziel, sagt einer, stellt sich als Muhitin vor und dreht sich eine Zigarette. Es ist ein heißer Nachmittag im Spätsommer. Die Gasse, in der er sitzt, ist eng und die Häuser sind hoch. Der Bürgersteig kühl und schattig. Muhitin erzählt von seinem abgelehnten Visumsantrag bei deutschem Konsulat. Ohne Visum kann er nicht einreisen und ohne Einreise kann er keinen Asylantrag stellen. Was macht er? Zitat, dann gehe ich eben illegal nach Deutschland. Zwei seiner Freunde springen auf. Wir kommen mit. Die jungen Erwachsenen rechnen, wie lange sie über den Schlepper sparen müssen. Der aktuelle Kurs liegt bei mehr als $5,000 pro Person und ohne Garantien. Muhitin erzählt von Bekannten, die an irgendeiner Grenze gefasst, verprügelt und zurückgeschickt worden seien. Abschreckend findet er das nicht. Zitat, in Deutschland kann ich in Ruhe leben und mich vom Staat finanzieren lassen. Zitat Ende, sagt er und zeigt auf sein Handy. Er wisse das aus den Fernsehnachrichten und den sozialen Medien. Vor allem nicht regierungsnahe Sender informieren über die Schicksale türkischer Asylanten in Deutschland. Berichtet wird etwa, dass illegal Eingewanderte pro Monat mehr als 400 Euro vom Staat erhalten und gerade wie viele Fachkräfte fehlen. Mehr Details findet sich in den sozialen Medien, vor allem bei TikTok. Türken in Deutschland erklären als Asylinfluencer alles, was ein Migrant wissen sollte. Bürgergeld, Chancenkarte, Deutschlandticket, Kinderzuschlag. Für jeden Minderjährigen, der als eigenes Kind gemeldet wird oder die doppelte Staatsbürgerschaft. Ihre Clips werden zum Teil 100.000-fach geklickt. Besonders erfolgreich ist der Kanal Army TV. Er wurde bisher mehr als 3 Millionen Mal angesehen. Schritt für Schritt erklärt ein türkischer TikToker das deutsche Pfandsystem, das es in der Türkei nicht gibt. In anderen Videos geht es um Miethilfen, kostenlose Möbel aus dem Sperrmüll der Nachbarn und dass es nur 3 Begriffe braucht, um jeden Unterhaltung mit Deutschen zu meistern. Ja, alles klar, genau. Vor einer Sache warnt die Influencer mittlerweile, auch der TikToker von Army. Freunde. Reist nicht illegal ein, sondern holt euch ein Visum. Genau da liegt das Problem. Seit vielen Monaten klagen Türken aus allen Gesellschaftsschichten über Ablehnung. Aus Konsulatskreisen heißt es, dass die Quantität der Visumsanträge massiv gestiegen und ihre Qualität massiv gesunken sei. Viele Türken bleibt nur die illegale Einreise. Laut aktuellem Lagebericht zur Schleuserkriminalität des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr mehr als 35.000 illegale Grenzübertritte von Menschen aus der Türkei verzeichnet. Die Zahl der Asylbewerber lag in dem Zeit laut Bundesamt für Migration und Geflüchteten bei gut 61.000. In den erst 8 Monaten dieses Jahr waren es mehr als 20.000. Wie viele davon mit einem Visum gekommen sind, ist völlig unbekannt. Nicht sicher ist zudem, wie viele keinen türkischen, sondern zum Beispiel einen syrischen Hintergrund haben und vielleicht vor kurzem von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eingebürgert worden sind. Auffällig ist eine Mitteilung des deutschen Konsulats auf Instagram. Nicht auf Türkisch wie sonst, sondern auf Arabisch wird erklärt, dass es keine Asylvisa gibt. Für viele Türken ist derweil klar, Deutschland lehne mehr Visa-Anträge ab, um den Migrationsfluss aus der Türkei einzudämmen. Zitat, früher war es einfach nach Europa zu gehen, beschwert sich ein junger Istanbuler, der anonym bleiben möchte. Er sitzt an einem Sonntagnachmittag mit einem Freund am Ufer des Marmara-Meers. Die beiden essen Sonnenblumenkerne, teilen sich einen Energy-Drink aus der Dose und schimpfen. Wir wollen Asyl beantragen, wir kriegen aber kein Visum, sagt der Mann. Ha, das sind diese guten, alten, legalen Migrationswege. Ha, die sollen mal nicht alle illegal einreisen, die sollen das mal alle legal machen. Das funktioniert ja so gut. Schuld ist aus seiner Sicht eine zu lasche Migrationspolitik der Bundesregierung. Zitat, sie haben so viele Geflüchtete aufgenommen, manche sind vielleicht Touristen aus Syrien oder Afghanistan. Dann spuckt der Mann die Schale eines Sonnenblumenkerns ins Gras und flucht. Hurensöhne. Unser Land benutzen sie als Brücke nach Europa und uns wird deswegen die Einreise versperrt. Zitat Ende. Die beiden wissen, dass sie es nur über die Grenze schaffen müssen, um in Deutschland bleiben zu können. Zitat, wir kennen viele, die gegangen sind und niemanden, der zurückgekommen ist, sagt der andere Mann, der auch anonym bleiben möchte. Die Türkei ist ein sogenannter sicherer Drittstaat. Die Schutzquote ist deswegen gering. Etwa 13% im vergangenen Jahr und 9,6% in den ersten 8 Monaten des Jahres. Mehr als 17.000 Neuankömmliche müssten theoretisch zurück. Es gibt mehr bilaterale Abkommen, die die Rücknahme regeln. Praktisch bleibt aber ein Großteil über Jahre in Deutschland. Das liegt offenbar nicht nur an den langen Verfahren und den vielen Einspruchsmöglichkeiten. Die Türkei würde ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen, laut einem Vorwurf aus den deutschen Politikerkreisen. Türkische Regierungsmitglieder dementieren das seit Monaten. Bundeskanzler Scholz hat vor fast einem Jahr einen Arbeitskreis einrichten lassen. Gehört hat man davon seitdem nichts mehr. Zitat, es war vereinbart, dass sich die Türkei kooperativ zeige, sagte der Abgeordnete von Erdogans AKP. Die Türkei stehe dem Prozess nicht im Weg. Vom politischen Stillstand profitieren diejenigen, die es nach Deutschland geschafft haben. Einer ist Ferit, Kurde, Musiker, seit ein paar Monaten Asylbewerber. Er kam mit einem Kurzvisum über einen Musikauftritt bei einer Kulturorganisation. Zitat, ich will hier studieren und nur noch zu Familienbesuchen in die Türkei zurück, erzählte er am Telefon. Weil die Anforderungen für ein Studentenvisum zu hoch gewesen seien, habe er sich für den Asylweg entschieden. Er wurde in einem Heim untergebracht, in einem Deutschkurs angemeldet und bezieht 413 Euro pro Monat. Seit kurzem hilft Ferit im Dönerladen eines Landsmannes aus. Möglich macht das ein neues Gesetz der Bundesregierung. Ferit weiß, dass sein Asylverfahren nicht sehr aussichtsreich ist. In der Türkei droht ihm keine konkrete Verfolgung. Und er weiß, dass das nicht so wichtig ist. Statistisch gesehen hat er recht. In den ersten 6 Monaten wurden laut Bundesinnenministerium nur 913 Menschen in die Türkei abgeschoben. In absoluten Zahlen steigen die Rückführungen verglichen mit ebenfalls gestiegenen Zahlen der Ausreisepflichtigen, ist das in relativer Zahl aber nicht viel. Zitat, du musst deinen Pass wegwerfen, dann kann dich keiner abschieben, sagt Ferit. Ferit kennt die Regeln übrigens. Ja, würde ich auch sagen. Gelernt habe er das von Mitbewohnern in seinem Heim. Dort spreche man auch über Hilfen für die freiwillige Rückkehr. Möglich sind bis zu mehrere tausend Euro aus dem von Bund und Länder finanzierten Programm. Taschengeld, sagt Ferit dazu. Derzeit bewerben sich so viele Menschen darum, dass die Wartezeit bis zu 12 Wochen beträgt. Aus Kreisen der Beratungsstellen ist zu hören, dass auffällig viele Türken nach kurzer Zeit in Deutschland vorstellig würden. Ein Indiz für Missbrauch? In der türkischen Heimat ist das Programm längst bekannt. Die Medien berichten mit werbenden Überschriften wie 2000 Euro für Rückkehrer, die nach Deutschland geflohen sind. Sollte es Missbrauch geben, dann vor allem, weil das System ihn bisher nicht verhindert. Ich kenne niemanden, der sich nicht bewerben möchte, sagt Ferit. Rückführungshilfen könnten allenfalls ein kleiner Anreiz sein. Wieder geben ihm die Zahlen recht. Laut BAMF haben 2023 gut 1600 Menschen aus der Türkei die Hilfen bezogen. Das sind zwar rund 300 mehr als abgeschoben worden, aber nur ein Bruchteil von denen, die ausreisepflichtig sind. Die Strapazen der Einreise und die Aussicht auf ein Leben in Deutschland wiegen offenbar mehr als ein paar tausend Euro für die Rückkehrer. Wenn man das so liest und wenn man das so hört, glaubt man dann unironisch, dass Abschiebungen irgendetwas verändern? Wenn der Deal hier ist, dass die kommen, sie wollen legal kommen, sie können auch nicht, sie kommen. Und dann, wenn sie da sind, gibt es Angebote, Angebote über Angebote, mit denen sie dann auch bezahlt werden, wenn sie zurückgehen. Das System ist vollkommen defekt. Das System muss unbedingt verändert werden. Es muss im Kern saniert werden. Reißt es ab, baut es neu auf. Das wird lange dauern, aber es muss jetzt anfangen. Man muss jetzt damit anfangen, dieses System zu verändern. Denn das wird Monate dauern, das in Konzepten, in Strukturen, in Entwürfen klar strukturiert neu aufzubauen. Dann muss das mit der europäischen Gesetzgebung abgeglichen werden. Und dann kann das funktionieren. Und der Anreiz bei dem Wiederaufbau des Systems der Migration muss auf folgendem Stichwort liegen. Auf dem besten Integrationsinstrument, das es gibt. Arbeit. Das ist nicht nur ein erfolgreiches Instrument, es ist vor allen Dingen die Unterscheidung des allgemeinen Deutschen zwischen guter Ausländer und böser Ausländer. Wenn man dieses Instrument als Kernaufgabe mit zusätzlichen Sicherheitsbedingungen, damit Arbeitgeber das nicht zu instrumentalisieren, aufdeckt und dann alles darum aufbaut, dann ist das überhaupt erst möglich, dieses System entkernt wieder aufzubauen. Das geht. Das kann funktionieren. Aber nicht mit einer Duldung, nicht mit einer Residenzpflicht, nicht mit einer Gestattung, nicht mit illegalen Einreisen, nicht mit Arbeitsverboten. Und vor allen Dingen nicht unter der Flagge von Rechtsextremen. Demokraten müssen dieses System bauen, nicht die Faschisten. Russische Doppelgängerkampagne läuft weiter. Eine in mehreren europäischen Ländern durchgeführte Analyse zeigt, dass von Russland gesteuerte Accounts auf Social Media, ehemals Twitter, weiterhin aktiv sind. Vor allem Deutschland und Frankreich stehen im Fokus einer Desinformationskampagne. Zitat: Die Finanzierung des Zelensky-Regimes lässt den Deutschen immer weniger Geld zum Ausgeben. Nächstes Zitat: Täglich müssen wir sparen, während unser Geld zur Unterstützung von Korruption in der Ukraine verwendet wird. Nächstes Zitat: Noch einmal zahlen wir Deutschen für die Ukraine, wo bleibt unser Geld für uns? Bei diesen Zitaten handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um die Aussagen besorgter deutscher Bürger, sondern um von Russland gesteuerte Accounts auf der Plattform X. Insgesamt 1.366 Postings haben Desinformationsforschende aus mehreren Ländern unter Koordinaten des CIMAS und der Alliance for Europe im Monat Juni ausgemacht, die nach bekanntem Muster russischer Desinformationsnetzwerke verbreitet wurden. Am häufigsten wurden die Posts dabei auf Deutsch und Französisch verfasst. In vielen dieser Postings wird die Ukraine und die Hilfe westlicher Länder diskreditiert, oft gemischt mit Kritik an der jeweiligen Regierung des Landes, in dessen Sprache der Post formuliert wurde, sagt Lea Fürwirth, Senior Researcher Desinformation beim CIMAS. Ziel sei es, die Unterstützung für die Ukraine in Frage zu stellen und die Bevölkerung zu spalten. Vom 4. bis zum 28. Juni wurden der Untersuchung zufolge allein 495 deutschsprachige Posts auf X verbreitet, die dem Erscheinungsbild russischer Desinformationskanäle entsprechen. Die Forschenden konnten die Inhalte aufgrund der prägnanten Muster der Postings und Accounts aufdecken, das bereits zuvor in Zusammenhang mit der sogenannten Doppelgängerkampagne gebracht worden war. Unter anderem Korrektiv und auch das Auswärtige Amt haben dazu Berichte veröffentlicht. Bei der Doppelgängerkampagne führen Postings in den sozialen Netzwerken typischerweise auf gefälschte Nachrichtenseiten etablierter Medien, wie dem Spiegel oder der Süddeutschen Zeitung. Die Inhalte dort weisen klare pro-russische Tendenzen auf, vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die Kampagne läuft bereits seit mehreren Jahren. Innerhalb eines Monats hatte das Auswärtige Amt Anfang des Jahres mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten auf X ausgemacht, die insgesamt mehr als 1 Million deutschsprachige Tweets abgesetzt haben. Zitat: Die aufgedeckten Accounts und deren Postings hatten alle eine Gemeinsamkeit, sagt Fürwirth. Zum Beispiel wurden die Posts auffällig oft geteilt, aber nur sehr selten geliked. Eine paradoxe Kombination. Sie enthalten meist ein Bild und einen Link. Die Accounts haben wenige Follower und sind teilweise erst vor kurzem erstellt worden. Während zumindest ein vermehrtes Aufkommen solcher Postings im Juni zeitlich mit den Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz korreliert, gehen sie inhaltlich jedoch nur wenig auf im Juni aktuelle Ereignisse wie die Europawahl oder die Fußball-Europameisterschaft ein. Zitat: Es wirkt für mich so, als wären diese Operationen nicht unbedingt auf Spontanität ausgelegt. Die Kampagnen seien eher auf langfristige Themen ausgelegt. Zitat, bei den deutschsprachigen Inhalten geht es überwiegend um Kritik an der Ampelregierung, oft im Zusammenhang mit einer Diffamierung der Ukraine oder der Hilfe für die Ukraine, sagt Fürwirth. So würden wirtschaftliche Untergangsszenarien für Deutschland damit begründet, dass die Ampelregierung das Geld lieber für die Ukraine ausgebe. In mehreren Postings werden die Untersuchungen zufolge hingegen die AfD und das Bündnis Sahra-Wagenknecht explizit unterstützt. In den französischsprachigen Postings zeigt sich laut der Untersuchung ein ähnliches Bild. Hier werden vor allem die französische Regierung, der Präsident Emmanuel Macron, ins Visier genommen, ebenfalls gepaart mit Kritik an der Ukraine und der Unterstützung für das Land. Gelobt hingegen wird mit mehreren Postings die rechtsnationale Partei Rassemble National. Wie erfolgreich Russland mit solchen Kampagnen ist, lässt sich nur schwer beurteilen, sagt Fürwirth. Denn ein Mensch stehe unter vielen verschiedenen Einflüssen, die das Meinungsbild prägten. Da ist es schwierig zu messen, wie viel ein einzelner Faktor zu einer bestimmten Haltung beiträgt. Das zu schätzen wäre nicht seriös. Stattdessen können nur über das Risiko gesprochen werden, das von solchen langfristig angelehnten Kampagnen ausgehe. Allein die 495 deutschsprachigen Postings kommen insgesamt auf mehr als 1 Million Views. Das heißt das jetzt, dass in der nächsten Wahl alle, die das gesehen haben, ihre Wahlentscheidung ändern? Wahrscheinlich nicht. So funktioniert Entscheidungsbeeinflussung oder Haltungsbeeinflussung bei Menschen nicht, sagt Fürwirth. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass solche Kampagnen zumindest bei einigen Menschen die Meinungsbildung beeinflussen. Ein großer Kritikpunkt der Forschenden ist, dass X zu wenig gegen die russische Desinformation unternehme. Wir haben X den Datensatz eigentlich auf dem Silbertablett serviert und es ist genau nichts passiert. Von 623 Nutzerkonten, die die Forschenden Plattform gemeldet hatten, ist auch Wochen später nur ein einziger gesperrt worden. Hinzu kommt, dass die Muster der Doppelgängerkampagne bereits länger bekannt seien und es daher nicht schwer für die Kurzmitteilungsplattform gewesen wäre, dagegen vorzugehen. Wenn man den Inhaber dieser Plattform kennt und die politische Ausrichtung dazu, dann ist das mehr oder weniger die teuerste Desinformationskampagne, die es gibt. Denn mit der absoluten Entschlackung, wenn man das so nennen will, oder Entkernung von ehemals Twitter, ist natürlich auch keiner mehr da, der irgendwas überprüfen kann, außer irgendwelche schlecht eingestellten künstlichen Intelligenzen. Aber diese Desinformationskampagne arbeitet ja hauptsächlich mit der absoluten Inkompetenz des Geschäftsführers oder des Inhabers von Twitter. Also damit rechnet das einfach und dann kommen solche Ergebnisse dabei raus. VW-Krise. SPD-Spitze fordert Bundesregierung auf, Hilfen zu prüfen. Nein. Die SPD-Spitze hat die Bundesregierung aufgefordert, weitere Hilfen für Autokonzerne wie Volkswagen zu prüfen. Der Co-Vorsitzende Klingbeil nannte es als Beispiel Fördermöglichkeiten für E-Autos und wettbewerbsfähige Energiepreise. Klingbeil sagte der Nachrichtenagentur Reuters, seine Partei kämpfe für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen. Zu den Beratungen des SPD-Präsidiums war die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von VW, Cavallo, zugeschaltet. Klingbeil äußerte Kritik am VW-Management. Zitat, die Beschäftigten sind nicht verantwortlich für die Lage bei VW. Es ist deshalb falsch, die aktuell schwierige Situation auf den Rücken ihrer auszutragen, sagte Klingbeil. Die Konzernführung von Volkswagen hat angesichts drohenden Verlustes in Kernmarken angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen in Deutschland in Betracht zu ziehen, um Kosten zu senken. Der Betriebsrat lehnt dies ab und wirft dem Management schwere Fehler vor. Die Arbeitnehmervertreter brachten bereits eine 4-Tage-Woche ins Spiel. Die Autoproduktion in Deutschland ist nach Ansicht des Branchenverbandes VDA nicht wettbewerbsfähig. Das zeige auch die Krise bei Volkswagen, meinte die Verbandsvorsitzende Müller im NDR-Hörfunk. Vor allem die Kosten für Energie, Arbeit und Bürokratie seien im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch. Man müsse sich mehr einfallen lassen als nur Betroffenheitsworte. Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie fordert, die Bedingungen für Elektromobilität zu verbessern. Es braucht mehr Ladestationen, niedrige Strompreise. Wenn hierzulande keine kleinen günstigen E-Autos gebaut würden, habe das auch mit Standortfaktoren zu tun. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft verwies ebenfalls auf generelle ökonomische Probleme. Seit mehreren Quartalen halte der Abwärtstrend der deutschen Volkswirtschaft an, sagte IW-Direktor Hüter im Deutschlandfunk. Bei Volkswagen habe zudem die klare Linie gefehlt, wie das Unternehmen auf die Elektromobilität reagieren solle. Wir wissen natürlich, wie das tatsächlich ist. Volkswagen zieht im Gesamtkonzern seit Jahren Milliardengewinne und will das, was sie jetzt einsparen wollen, tatsächlich haben sie das zuletzt an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Und wenn sie das mal nicht getan hätten, dann würden sie jetzt nicht darüber reden, dass sie Werke schließen müssen. Dass sie das aber tun, zeigt, dass wir wieder in einer klassischen Fall von Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren leben. Das heißt, die Verluste werden jetzt auf die Gesellschaft umgelagert in Form von Hilfen, das aus dem Steuerkapital insgesamt wahrscheinlich abgeschöpft wird, um diese Werke zu retten und dann das nächste Mal die Renditen wieder hochzuhalten. Und das ist das letzte Mal genau, also das passiert jedes Mal. Jedes Mal dasselbe. Und jedes Mal fällt die Politik auf diesen Blödsinn hinein. Da muss man diesem Management einfach klar sagen und vielleicht auch mal der Bevölkerung, woran das liegt. Aber Politiker reden dann von nicht verantwortlich gehandelt. Nein, die haben einfach ein klares Konzept. Und das Konzept funktioniert, weil Trottel an der Spitze sagen, jo, dann subventionieren wir das halt durch Steuergelder. Ja gut, alles klar, na dann Feuer frei. Gut, der Aktienmarkt hat mal wieder Dinge gemacht, für die er gebaut wurde. Vielleicht könnte man das Ganze auch eine bewusste Lobbybefürwortung nennen, aber soweit weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann. Das ist auf jeden Fall ein Artikel aus dem Deutschlandfunk. Es wird nicht lange dauern, ich prognostiziere das jetzt einfach nochmal, bis wir in wenigen Wochen darüber sprechen, dass Volkswagen gerettet werden muss, dass Arbeitsplätze gerettet werden müssen und dass sich 4,5 Milliarden Gewinne an Aktionäre nicht negativ auf die Firmenbilanz ausgewirkt haben und die einfach gesagt haben, naja, dann holen wir Hilfe vom Staat. Apropos Zerschlagung, apropos Enteignung. Internetkonzern vor Gericht. Google droht die Zerschlagung. Wegen seiner Geschäftspraktiken muss sich Google ab heute einer weiteren Klage des US-Justizministeriums stellen. Der Prozess könnte in einer Zerschlagung der Alphabet-Tochter münden. Google bleibt im Visier der US-Wettbewerbsaufsicht. Nun muss sich der Internetkonzern einem auf mehrere Wochen angesetzten Prozess stellen, in dem es um Googles Haupteinnahmequellen geht, das Geschäft mit Online-Anzeigen auf Webseiten. Der Klage zufolge dominiert das Unternehmen diesen Markt durch ein komplexes Geflecht aus Übernahmen, Beschränkungen für die Nutzung bestimmter Software und Manipulation von Auktionen für Internetwerbung. Google wies die Vorwürfe zurück. Außerdem übersäen die Behörden bei der Berechnung der Marktanteile, dass sich Werbung immer stärker auf Online-Plattformen wie TikTok oder Streaming-Dienste wie Netflix verlagere. Dort stehe die Alphabet-Tochter unter hartem Konkurrenzdruck. Sollte Richterin Leonie Brinkman der Klage stattgeben, könnte sie anschließend den Verkauf der Plattform Google Ad Manager anordnen. Diese umfasst unter anderem Werbeserver, auf den Internetseiten Betreiber Werbefläche anbieten und eine Werbeanzeigebörse. Ad Manager habe im Jahr 2020 4,1% zum Konzernumsatz und 1,5% zum operativen Ergebnis beigesteuert. Errechnen die Analysten des Vermögensverwalters Wedbush auf Grundlage der Gerichtsunterlagen. Zahlen aus den nachfolgenden Jahren waren in den veröffentlichten Dokumenten geschwärzt. Vor rund einem Monat hatte ein anderes Gericht Google im Prozess des Jahrzehnts ein illegales Monopol bei Online-Suchen attestiert. Das Urteil bezeichnet Ulrich Müller von der Organisation Rebalance Now als bahnbrechend und plädiert dafür, Google zu zerschlagen. Zitat: Google ist ein Monopolist und seit einer unternehmerischen Machtfülle gezielt aufgebaut, schreibt der Monopolexperte auf dem Nachrichtenportal netzpolitik.org. Zitat: Gerade bei den großen Tech-Konzernen sind Entflechtungen ein sinnvolles Instrument, um die Macht und Selbstbevorzugung durch vernetzte Plattformen aufzubrechen. Als positives Beispiel für eine solche Entflechtung oder Zerschlagung nennt Müller den Telefonkonzern AT&T. Die Aufspaltung im Jahr 1982 habe zu einem Innovationsschub in der Branche geführt. Bei Googles Machtstellung handelt es sich nach Einschätzung von Müllers um ein gesellschaftliches Problem, mit dem hohen Strafzahlungen in den USA und in der EU bislang nicht begegnet werden konnten. Mit dem im August beendeten Verfahren wurde der Weg für ein Anschlussverfahren geebnet, an dessen Ende eine Zerschlagung des Mutterkonzerns Alphabet stehen könnte. In Europa muss sich Google ebenfalls vor Gericht verantworten. Anfang 2024 hatten Dutzende europäische Medienfirmen um Axel Springer den Konzern wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens bei Online-Werbung auf 2,1 Milliarden Euro Schadensersatz verklagt. Ja, Google ist ein Monopolist. Ich denke, da müssen wir gar keine großen Verschwörungen aufbauen oder irgendwelche Deutungen haben. Wenn man die Größe und die Dimension von Google kennt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das ein Monopol ist. Ich bin sehr interessiert, was bei diesem Prozess herauskommt. Ne? Eine zwangsweise Zerschlagung dieses Konzerns wäre auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache. Das waren die Nachrichten.